Papa, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, auch wenn es wahnsinnig schwül ist, dass wir alle hier sind, weil wir einen Hunger haben nach deinem Wort. Vater, du sagst, du bist ein Belohner von denen, die dich suchen. Und heute Morgen sind die Menschen hier, die suchen dich. Papa, und sei du ihnen ein Belohner heute Morgen. Stärk du sie am inwendigen Menschen, mach du sie stark am inwendigen Menschen, wo dein Geist wohnt, dass ihr Glaube stark und fest wird, dass sie nicht wanken, sondern dass sie fest verwurzelt sind in Christus Jesus. Vater, dass sie Bäume der Gerechtigkeit sind, gepflanzt an Wassern, Früchte tragen 12-mal im Jahr und dass ihre Wurzeln so tief sind, dass kein Sturm in der Lage ist, sie umzuwerfen, sei er noch so stark, sei er noch so sehr am Wehen und am Stürmen und am Rütteln und am Zerren. Jesus, wir sind fest verwurzelt in dir und ich bete, dass unser Glauben für die Wurzeln größer ist als wie der für die Äste. Vater, jeder will die Früchte sehen in den Ästen, aber wir wollen Wurzeln sehen. Tief gewurzelt zu sein in dir ist viel wichtiger, als viel Früchte zu haben, Jesus. Und noch besser ist es, beides zu haben. Tief verwurzelt zu sein und viel Früchte zu haben. Jesus, ich strecke mich aus, dass meine Wurzeln tief sind in dir, Christus. Halleluja, dass kein Sturm dieses Lebens mich umwerfen kann. Und ich danke dir, dass du das tust, weil du der Anfänger und der Vollender meines Glaubens bist. Jesus, ich weiß, dein Wort sagt, das, was du anfängst, wirst du auch vollenden. Du lässt nichts unvollendet. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Halleluja, preis sei dir, Jesus. Amen. Halleluja. Oh, wir leben in einer heißen Zeit, wisst ihr das? In einer sehr heißen Zeit. In einer Zeit, die scheinbar immer verrückter wird. Und deswegen braucht man immer mehr eine Konstante im Leben. Man braucht etwas, worauf man sich fokussiert. Und für uns Christen ist es ganz klar Jesus Christus und sonst gar nichts. Und wir müssen ganz nah bei Jesus sein in dieser Zeit. Ja? Weil wir sehen, dass immer Dinge immer verrückter werden. Aussagen immer verrückter werden. Wir leben in einer Zeit, wo die Wahrheit in Lüge verwandelt wird und die Lüge in die Wahrheit. Und Gott sagt, wehe denen, die das tun. Ja, und momentan ist es manchmal so, dass wir gar nicht denken, dass Gott eingreift, dass Gott was tut. Aber Gott ist absolut in der Kontrolle, das kann ich euch sagen. Und Gott ist absolut am Punkt, wo er diese Dinge weiß und sie kontrolliert. Es sieht verrückt aus, aber Gott ist in Kontrolle. Er sitzt immer noch im Kontrollzentrum. Amen. Und Gott hat einen Plan. Und alle Dinge müssen uns zum Besten dienen. Ich bin so froh, dass das im Wort steht. Für mich ist das nicht eine Floskel oder ein Vers, den ich so nebenbei zitiere. Es ist ein Glaubensvers, den ich immer wieder lese. Auch vor allem über den Zeiten in meinem Leben, wo ich attackiert bin, wo ich angegriffen bin, wo die Finsternis mächtig am Regieren ist. Dann sage ich, Jesus, du bist größer. Und alle Dinge müssen mir zum Besten dienen. Alle. Wisst ihr das? Alle Dinge müssen uns zum Besten dienen. Und der Teufel tobt, er tobt. Vor 2 Wochen hatte ich eine Woche lang Magen und Darm. Dann habe ich von montags, wo Magen und Darm rum war, bis Mittwoch, Donnerstag hatte ich Kopfweh gehabt. Fast Migräne, sowas habe ich normalerweise nie. Jetzt die ganze Woche von Montag bis Samstag, Freitag, hatte ich Erkältung. Und ja, aber sag mal, das hört ja gar nicht auf. Irgendjemand ist stinkewütend. Und irgendjemand hat seinen Fokus auf mich, aber das macht nichts, weil ich weiß, ein anderer, ein größerer, ein stärkerer, der in mir ist, hat auch seinen Fokus auf mich. Amen. Und Gott ist gut und oft ist, Leute, Freude und Leid ist oft nah beieinander. Freude und Leid ist oft nah beieinander. Ja, wenn du angegriffen bist, dann weißt du, dass du richtig bist. Triff die richtigen Entscheidungen für Jesus, nicht gegen Jesus. Amen. Johannes 1, ab Vers 29. Ich möchte ein paar Bibelstellen mit euch heute anschauen, die kennt ihr alle in- und auswendig, habt ihr alle schon oft gehört. Aber ich glaube, wir müssen zurück in dieser Zeit zu den Basics. Wir dürfen die Basics nicht vernachlässigen. Amen. Wir müssen in unserem Leben sein wie ein Architekt. Je höher der Architekt baut, was macht er zuerst? Desto tiefer plant er. Und wenn du hoch hinaus willst im Reich Gottes, in Anführungsstrichen, wenn du was erreichen willst, nicht zu deiner Ehre, sondern zu Jesu Ehre, muss dein Fundament stimmen. Du musst ein Fundament bauen in deinem Leben. Viele, viele Christen treffe ich, die haben kein Fundament. Und manchmal ist meins auch noch ein bisschen schlecht. Stefan hat es in der Predigt erzählt, dass Jesus sein Fundament aufgebohrt hat, weil es nicht tragfähig war, weil es ein schlechter Beton war. Manche Stellen gibt's bei uns allen, wo ein schlechter, minderwertiger Beton verbaut ist. Oft, ganz oft, mehrmals im Jahr stürzen in Indien und in der Türkei Häuser ein. Wisst ihr warum? Weil da nur Sand drin ist, weil sie den Zement geklaut haben auf den Baustellen. Das sieht man nicht. Erst wenn der Druck kommt, wenn die Belastung kommt, bricht es zusammen und viele Menschen sterben. Bei manchen Christen ist es auch so, es fehlt der Zement. Der Glauben fehlt in ihrem Glaubenskonstrukt, in ihrem Leben. Das, was das Ganze zusammenhält, Sand und Steine sind nicht tragfähig. Das wird erst zu Beton, wenn der Zement dazu kommt. Und der Zement ist das Wichtigste. Es gibt unfassbar viele verschiedene Arten von Zement. Für alle möglichen Arten gibt es ein Zement. Und es ist wichtig, dass wir das wissen. Hier ist eine Geschichte, wo Johannes der Täufer, der ein Wegbereiter für Jesus war, mit Jesus in Kontakt kommt. Ja, am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünden trägt. Das wisst ihr alle, oh Thomas, habe ich alle schon ein paar Mal gehört. Das ist ganz wichtig, Leute, dass es nochmal ganz neu in euer Bewusstsein kommt. Jesus ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Johannes sah ihn und er sah ihn in einer Vision, das lesen wir gleich. Der Vater sagte, wenn du den kommen siehst, auf dem der Geist herabkommt aus dem Himmel und bleibt, der ist der Messias, der ist es. Und er sah Jesus kommen und sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünden trägt. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit. Ich habe mal gehört, es gibt 42.000 christliche Denominationen. Dann hat mir jemand erzählt, es sind nur 33.000. Okay, von mir aus. Ich weiß nicht, wie viel tausend Denominationen. Ich kenne nur einen Jesus. Ich kenne nur eine Bibel. Amen. Ich kenne nur einen Heiligen Geist. Ich kenne nur einen Vater im Himmel. Und es gibt nur eine Erlösung, die ist in Christus Jesus. Er ist Gottes Lamm. Und immer mehr Strömungen ziehen ein in die Christenheit. Ich habe die Woche, oder schon ein bisschen länger her, vor 2-3 Wochen habe ich was gelesen von einem großen christlichen Prediger, der lehrt die Reinkarnation. Da denke ich mir, hallo, geht's noch? Und Christen lesen das, kaufen seine Bücher, finden das toll. Reinkarnation, wisst ihr alle, was das bedeutet? Du wirst wiedergeboren als Frosch oder als Heuschrecke oder als Reh oder keine Ahnung als was. Oder wieder als Mensch. Du kriegst eine zweite Chance. Das steht nicht in meinem Wort. In meinem Wort steht drin, jedem Menschen ist es gegeben, einmal zu leben, danach das Gericht. Würde Reinkarnation stimmen, wäre Jesus vollkommen sinnlos am Kreuz gestorben. Korrekt? Wie kann es sein, dass Christen sich A, so einen Mist anhören und B, diesen Mist auch noch glauben? Es hat doch mit der Bibel nichts mehr zu tun. Reinkarnation. Stufen der Erleuchtung. Und was weiß ich, was es alles gibt. Leute, wir müssen aufpassen, wem wir zuhören, was wir hören. Wir brauchen den Geist der Wahrheit in uns, der uns in alle Wahrheit leitet. Das ist siehe, das ist, sag mal, das ist Gottes Lamm. Es gibt kein anderes. Es gibt kein anderes als Jesus. Leute, wir gehen in eine Zeit hinein, wo du das bald nicht mehr predigen darfst. In England wirst du verhaftet, wenn du in der Fußgängerzone das Evangelium predigst. Ich hab's euch gesagt. Der letzte Prediger, der das getan hat, ist jetzt verurteilt worden, hat 2 Jahre Gefängnis gekriegt. Nur weil er das Evangelium gepredigt hat in England, der Wiege der Demokratie Westeuropas. Und auch in Deutschland kann das ganz schnell kommen, dass du das nicht mehr predigen darfst. Wenn morgen verboten wird, dass wir uns hier treffen, wie viel von dem, was ich über all die Jahre und andere in dein Leben gepredigt und investiert haben, wie viel von dem ist noch da? Hast du diesen Schatz in dir? Andere Frage, wenn du mit dem Flugzeug wohin fliegst und du würdest abstürzen auf einer einsamen Insel und du wärst der Einzige, der überlebt, wärst du in der Lage, die Bibel neu zu schreiben? Vielleicht nicht jeden Vers, aber vielleicht den Großteil davon. Die wichtigsten Dinge, das Geschlechtsregister wäre jetzt nicht so wichtig. Er zeugte den und er zeugte den über 10 Seiten. Du musst Bibelverse wissen, dass der in dir stärker ist, als der in der Welt ist. Lukas 10, Vers 19, siehe, ich habe euch Macht gegeben über alle Macht des Feindes und so weiter. Amen. Du musst das Wort kennen. Das ist dein Schatz, den du hast. Mit dem überlebst du. Mit dem überlebst du. Das ist Wahrheit, Leute. Und hier ist das Lamm Gottes, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt. Ich merke, auch bei Christen ist es so. Menschen in der Zeit, in der wir leben, die verstehen nicht mehr, was Sünde ist. Wenn du manchmal mit Leuten in der Welt redest, die kapieren das nicht. Die greifen dich an, wenn du gegen Homosexualität bist. Ich bin ja nicht gegen die Homosexuellen, versteht mich richtig. Das ist keine andere Sünde wie Stehlen oder Lügen. Aber es ist eine Sünde. Stefan hat es letzte Woche oder das letzte Mal auch gesagt. Aber wir müssen die Sünder lieben, versteht ihr? Aber die sagen, ey, das ist doch okay, das ist doch Liebe. Gott ist Liebe. Gott hat sie so geschaffen. Nein, eben nicht. Wisst ihr, und jetzt ist die Frage, entscheiden wir uns, den Menschen zu gefallen und zu sagen, es ist okay, damit wir nirgends anecken, damit wir konform sind, damit wir im Mainstream dabei sind, oder stehen wir zu der Wahrheit? Jesus ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Wenn die Sünder nicht mehr ihrer Sünde konfrontiert werden, damit sie Jesus als ihren Erlöser erkennen, werden sie Jesus nicht haben wollen. Wozu brauche ich einen Erlöser, wenn ich keine Erlösung bedarf? Versteht ihr das Dilemma? Und in dieser Zeit sind wir drin, wo die Menschen nur noch hören wollen, was sie hören wollen. Wo jeder, der irgendwie schräg und komisch und in der Sünde lebt, will hören, es ist okay. Ist das nicht interessant? Deswegen, dieser Vers ist immens wichtig. Nächster Vers. Dieser ist, von dem ich gesagt habe, vorausgesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist. Für die Leute damals, hä? Was redet der? Für uns ist vieles heute, jo, kennen wir schon. Aber für die Leute damals, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist. Science Fiction. Zeitmaschine. Ja? Denn er war eher als ich. Also ihn gab's schon vor mir. Und jetzt ist er aber nach mir. Ja, wie jetzt? Das ist, ihr müsst sehen, was im Wort steht. Die Leute, ich glaube, ganz oft haben die gedacht, was redet die für Zeug? Auch bei Jesus haben sie ein paar Mal gesagt, was redet der für ein Zeug? Wer Ohren hat, der höre, sagt die Bibel. Wer Ohren hat, der höre. Welcher Mensch hat Ohren? Alle, aber nicht alle hören. Und nicht alle können hören. Um was geht es, wenn die Bibel sagt, wer Ohren hat, der höre? Um was geht es? Um die Ohren deines Herzens. Damit das, was du hörst, auf einen fruchtbaren Boden fällt. Versteht ihr? Damit das, was du hörst, etwas in dir bewirkt, nämlich Glauben. Nächster Vers. Und ich kannte ihn nicht, aber damit Israel offenbar werde, auch du gehörst zu Israel, wissen wir, haben wir schon vor ein paar Monaten, wir sind eingepropft, ja, brauchen wir nicht mehr wiederholen. Darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Zu taufen mit Wasser. Eine Umkehr, eine Buße ins Volk zu sprechen. Was war die Aufgabe von Johannes dem Täufer? Einen Weg zu bereiten für den Messias, korrekt? Für den Erlöser. Was predigte er den Leuten? Nur eine Sache. Kehrt um und tut Buße. Und als Zeichen der Umkehr und der Buße, lasst euch taufen. Mehr tat Johannes nicht. Er hat einen Kamelhaarmantel an, aß Heuschrecken, gab kein McDonald's unterwegs, kein Drive-Thru, nothing. Nicht mal für die Kamele, gab nichts. Sein einzigster Dienst war das. Wow, wir wären da auch ganz mit zufrieden, gell? So Kamelhaarmantel, voll schick. Heuschrecken essen, lecker. Und einen Weg bereiten dem Herrn. Ich bin gekommen zu taufen mit Wasser. Weiter. Und Johannes bezeugt und sprach, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Auch das ist ganz wichtig. Er blieb auf ihm. Der Heilige Geist hat Jesus nicht mehr verlassen. Er blieb auf ihm. Okay, weiter. Aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir. Wer war das? Wer sandte ihn zu taufen mit Wasser? Der Vater. Okay. Auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Okay. Seht ihr das? Geistestaufe kommt von Jesus. Er schickt dir seinen Geist. Die Wassertaufe ist eine menschliche Sache, eine Vorbereitung. Aber die Taufe im Heiligen Geist ist eine göttliche Sache. Amen. Viele lassen sich taufen in dieser Welt. Aber ob das richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber du kannst in dieser Welt nicht den Heiligen Geist fegen. Du kannst nicht sagen, so Heiliger Geist, ich befehle jetzt, taufe mal die Bärbel. Das geht nicht. Er macht es oder er macht es nicht. Amen. Halleluja. Der mit Heiligen Geist tauft. Und da ist für uns ein wichtiger Schlüssel, dass wir getauft sind mit dem Heiligen Geist. dass wir vorwärts gehen mit dem Heiligen Geist, dass wir zuhören, was der Geist in dieser Zeit der Gemeinde zu sagen hat. Weil wir hören viele andere Stimmen. Wir hören ganz viele Meinungen dieser Welt, die nichts mit dem, was der Heilige Geist sagt, zu tun hat. Das zeige ich euch nachher noch. Okay? Ein Vers noch danach. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Dieser ist Gottes Sohn. Kannst du es auch bezeugen? Ist es dein Zeugnis, dass Jesus Gottes Sohn ist? Dann wirst du nicht mehr einen Buddha kaufen und irgendwo in deine Bude stellen. Da wirst du auch nicht Mohammed sagen. Wisst ihr, es ist unfassbar, was mittlerweile abgeht in der katholischen Kirche. Es rufen Muezzin in der katholischen Kirche, rufen Allahu Akbar. Es gibt nur einen Gott und der ist Allah. Und die sagen, ja, wir haben doch nur einen Gott. Ich habe jetzt nicht die Zeit und die Lust, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Ich habe die Koranverse zu Hause, wo es heißt, Allah hat keinen Sohn. Allah ist kein Vater. Wie kann es derselbe Gott sein? Es könnte derselbe sein, dann ist er schizophren. Weil ein Montags hat er einen Sohn, Dienstag weiß er es nicht mehr. Mittwochs fällt es ihm wieder ein, Donnerstag hat er es wieder vergessen. Könnte sein. Ein komischer Gott. Habe ich keine Lust zum Anbeten. Oder? Oder es sind nicht dieselben. Und es sind auch nicht dieselben. Aber die Blinden werden die Blinden führen und werden nicht beide. Wo werden sie landen? In der Grube. Ein anderes Bild für die Hölle. Wahnsinn. Jesus ist Gottes Sohn. Du kannst mit Juden und mit Moslems über alles diskutieren. Bei den Juden ist er der Rabbi. Haben die kein Problem damit. Bei den Moslems ist er ein Prophet. Haben die auch kein Problem damit. Muss nur eine Sache wegnehmen oder weglassen, sonst gibt's Streit. Wenn du sagst, es ist Gottes Sohn, da werden die Juden zornig und die Moslems werden zornig. Aber da genau darum geht's. Wenn er nicht Gottes Sohn ist, ist alles, was wir glauben, für die Katz. Ist alles umsonst. Wir sitzen heute Morgen hier und sind die erbärmlichsten Leute überhaupt. Weil wir an was glauben, was nicht gibt. Wenn Jesus nicht Gottes Sohn ist, was glauben wir dann? Dann gehen wir raus, lass uns fröhlich sündigen und warten, bis die Tage zu Ende gehen. Da haben wir mehr Spaß wie den Mist, was wir hier machen. Richtig? Du kannst zu einem Ungläubigen sagen, pass auf, du glaubst nicht an Gott, ich glaube an Gott. Du kannst leben in Saus und Braus, ich glaube an Gott, ich lebe heilig. Wenn du recht hast, am Ende, wenn wir sterben und es gibt keinen Gott, haben wir beide gewonnen. Du hast als fröhlicher Sünder gelebt, ich als Religiöser, aber uns kann ja nichts passieren, wenn es keinen Gott gibt, oder? Wenn aber ich recht habe und es gibt einen Gott am Ende unserer Tage, dann habe ich gewonnen. Ich als Gläubiger habe immer Win-Win, ob es Gott gibt oder nicht. Seid ihr bei mir? Ich gewinne. Die verlieren. Wenn es einen Gott gibt, hat er ein Riesenproblem. Ich nicht. Korrekt? Aber sie lachen uns aus. Ich frage mich, warum? Wir könnten sie auslachen. Tun wir natürlich nicht, aber versteht ihr? Komm, so. Entspannt euch mal. Wenn du dir das bewusst machst, kann dich eigentlich keiner mehr anklagen oder dich um deines Glaubens willen lächerlich machen. Sollen sie doch. Wenn er recht hat, okay, passiert nichts. Staub im Universum. Wenn ich recht habe, wird eine heiße Sache. Seht ihr, wie wichtig es ist, zu wissen und zu verstehen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er der Messias ist? Amen. 1. Johannes 2, Abvers 1. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Der gerecht ist. Jesus ist der gerechte Fürsprecher für dich beim Vater. Er ist die Versöhnung. Amen. Er ist die Versöhnung mit dem Vater. Er hat dich versöhnt mit dem Vater. Er ist der Zugang. Und ich möchte euch heute Morgen etwas sagen. Es gibt nur eine Adresse zum Vater. Merkt ihr das? Es gibt nur eine Adresse zum Vater. Einen Weg zum Vater. Und es ist Jesus. Es gibt keine zwei Adressen. Jeder von euch hat eine Adresse. Bin ziemlich sicher. Vielleicht hast du noch eine Zweitwohnung. Aber da, wo du hauptsächlich dich aufhältst, ist deine Adresse. Korrekt? Gott hat auch nur eine Adresse. Gott ist nicht überall, sondern Gott wohnt an einem bestimmten Ort und es führt einen Weg dahin. Und Jesus hat gesagt, ich bin dieser Weg. Ich bin dieser Weg. Korrekt? Wenn du mich besuchen willst und ich sagte, ich wohne in der Hauptstraße 13 in Sinsheim und du sagst, wow, Hauptstraße 13 Sinsheim gefällt mir überhaupt nicht. Nee, das will ich nicht. Ich nehme die Mozartstraße, die hat so ein schönes kleines Bäuchlein, das gefällt mir, da fahre ich ganz so huppi drüber, ich fahre dahin. Wirst du mich da antreffen? Kannst auch sagen, ach, da gibt's einen kleinen Buddha mit seinem Bäuchlein, steht in jedem Supermarkt oder Baumarkt vielmehr mittlerweile. Überall siehst du den Kerl. Und die Leute sagen, ja, der ist so lieb und nett. Er ist so knuffig. Neben meinem Haus ist eine ehemalige neuapostolische Gemeinde. Da ist jetzt die Hauptzentrale der Hare Krishnas Deutschland. Samstagabend geht es los. Dong, 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 dong. Hari, 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 dong, dong, dong. Das geht bis Sonntagabends. Da rennen sie rum. Aus ganz Europa kommen die. Nummernschilder von England, Holland, Deutschland, Hamburg. Unten von überall kommen die her. Da rennen sie mit ihren Gewändern rum und haben immer ein Grinsen im Gesicht. Da haben wir auch schon gefragt, was rauchen die? Und manchmal bin ich schon vorbeigefahren, habe gedacht, Mann, die sind immer fröhlich. Irgendwas machen wir falsch. Manchmal habe ich hier Essiggurkenzeit. Aber all das ist nicht wichtig. Ob die fröhlicher sind wie mir, ob es denen besser geht wie mir, ist nicht wichtig. Die Frage ist, kennst du die Adresse? Kennst du den Weg? Amen. Stell dir vor, ein Meteorit knallt auf die Erde, hat die Power hier so 50 Kilometer alles platt zu machen. Und stell dir vor, ich sage dir, ich habe einen Atombunker gekauft. Ja, und morgen Abend soll das Ding hier einschlagen. Und da fragst du mich, Thomas, darf ich da mit rein? Sag ich, kein Problem, ich habe Sitzplätze für 100 Leute, wir sind bei 80, kannst du mit rein? Ja, wo ist denn das Ding? Da sage ich, oben am Bierhelder Hof, genau gegenüber, sieht man, kann man nicht übersehen. Oh, toll. Jetzt denkst du, Bierhelder Hof, finde ich blöd. Ich fahre mal in Odenwald. Ich habe da schon so ein Ding gesehen, das könnte der Atombunker sein. Was nützt es dir morgen Abend, wenn du im Odenwald stehst? Nichts, weil Punkt 18 Uhr mache ich die Türe zu. Und die bleibt dann 2-3 Wochen zu, bis hier wieder kühler wird. So müsst ihr das sehen. Manchmal trifft man auf Menschen, die sind so aggressiv gegenüber dem, wenn du sagst, Jesus ist der einzige Weg. Da werden die richtig zornig, hab's schon mal erlebt. Das ist ja Rassismus pur. Es gibt viele Wege zu Gott. Mittlerweile predigen das große Prediger in Amerika, Leute. Das schützt vor Dummheit nicht, wenn die Gemeinde groß ist. Ganz im Gegenteil. Und die Leute sitzen da drin und klatschen. Ich habe mir das selber rausgesucht, weil ich es nicht glauben konnte. Ich will den Namen jetzt nicht nennen, darum geht's mir auch nicht. Aber er hat gesagt, wirklich gesagt, wortwörtlich, ich habe selber gesehen. Wir werden im Himmel Christen treffen und Buddhisten und Moslems. Er hat gesagt, was für ein Schwachsinn. Ich werde im Himmel keine Moslems treffen und keine Buddhisten. Ich werde ehemalige Moslems treffen, die durch das Blut des Lammes errettet sind. Und ich werde Buddhisten treffen, die durch das Blut des Lammes errettet sind. Aber nichts anderes. Amen. Wisst ihr, die Jünger kamen mal zurück und haben sich gefreut und haben gesagt, Jesus, die Geister sind uns untertan. Boah, macht es Spaß. Ihr müsst euch vorstellen, bis zu Jesus war 400 Jahre Silence in Israel. Silenzium, nichts. Gott schwieg 400 Jahre, bis Christus kam. Vom Ende des Alten Testaments bis zum Anfang des Neuen, 400 Jahre nichts. Kein Wunder, kein Prophet, kein prophetisches Wort, kein Prediger, nichts. Wie viel? Nichts. Und jetzt kommt Jesus. Und die Leute waren krank, sie hatten Lepra, sie sind an allen möglichen Sachen gestorben. Frauen haben Blutfluss gehabt. Kennt ihr das, die Geschichte? Die hatten alle möglichen Krankheiten und nichts half. Auch diese Frau hat ihr ganzes Geld ausgegeben für die Ärzte, bis sie bankrott war. Stimmt es? Und jetzt kommt Jesus. Und Jesus schickt die Jünger raus und auf einmal spüren die Krankheit ist unter ihren Füßen. Die Dämonen sind unter ihren Füßen. Was glaubst du, wie es den Jungs ging? 400 Jahre nothing. Von Generation zu Generation Ohnmacht. Und plötzlich ist alles da. Und Jesus sagt zu denen nicht, wow, Chaka, ihr habt's begriffen. Ihr habt die Dämonchen rausgeschmissen. Toll, ich bin so stolz auf euch. Sagt Jesus nicht. Jesus hat gesagt, freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, sondern freut euch, dass euer Name im Buch des Lebens steht. Amen. Das muss deine Freude sein, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Amen. Da ist mit einer ganz speziellen Tinte geschrieben, die ist rot und hat eine DNA, die von Jesus. Dein Name wird mit seinem Blut da reingeschrieben und all deine Schuld ist vergeben. Leute, das kann dir kein Mensch rauben, kein Umstand, kein Druck, kein Gefängnis, keine Demütigung, nichts kann dir das rauben. Amen. Wir sitzen manchmal in unseren Problemen und kommen nicht mehr raus, ich auch. Aber ich sagte, wenn du Christen aus anderen Ländern triffst, dann wirst du staunen, durch was die durch sind. Was wir hier haben, ist keine Verfolgung. Das ist Pillepalle und verletzte Herzen und Enttäuschung und Seele und Emotionen und alles. Kann man alles nachvollziehen? Kann ich alles verstehen? Ich bin auch ein Mensch, ich habe auch Gefühle. Aber was die erlebt haben für ihren Glauben, ja, müsst ihr euch mal vorstellen, wir haben die Bibel und manchmal musst du Christen hier drängen zum Bibellesen. Und die ist zu langweilig. Ich habe mal eine Frau gehabt, die gesagt, ich verstehe da gar nichts, das ist so langweilig. Ich sage, lies doch die Bibel, es ist das Wort Gottes, das ist deine Nahrung, du brauchst es. Nee, ich verstehe da nichts. Kurze Zeit drauf höre ich ein Gespräch mit, wo sie mit einer Frau redet, die Probleme mit ihrem Ehemann hat, sagt sie, so spricht der Herr, du sollst dich scheiden lassen von diesem Arschloch. Ich gucke Bärbel an, sag, hat die noch alle Tassen im Schrank? Genau das sind die Christen, die stehen nicht auf dem Fundament. Die haben keine Wurzeln in Christus, aber die sind alle prophetisch bekloppt. Hat mit Prophetie nichts zu tun. Eine Prophetie, die ich hier nicht prüfen kann, ist nicht von Gott. Das ist keine Prophetie. Das ist Bullshit. Weil Gott widerspricht sich doch nicht. Amen. Halleluja. Ein Polizist, der zu dir sagt, Rainer, so steht's im Grundgesetz, weil du so eine dicke Nase hast, kriege ich jetzt 500 Euro Strafe. Da würden alle lachen und sagen, Hö-hö-hö. Aber wenn der richtig auftritt, dann würden alle sagen, steht es da wirklich? Ach du grüne Neune, meine Nase ist aber teuer geworden. Ein ganz banales Beispiel jetzt. Wenn das nicht im Wort steht, willst du es oder willst du es nicht? Ich will es nicht. Ich will das, was im Wort steht, weil da bin ich immer safe. Da stehe ich auf der richtigen Grundlage. Halleluja! Jesus Christus, der gerecht ist, ist unser Fürsprecher. Er ist derjenige, der zum Papa geht und sagt, Papa, guck mal, der Thomas, der macht es jetzt schon zum 450.000. Mal. Aber ich bin für ihn ans Kreuz. Was denkst du, was der Papa macht? Ja, aber Jesus, aber so geht's nicht. Also, nee, ich habe mich schon mit den Engeln besprochen. Der Papa sagt, okay. Weißt du, dass der Vater dem Sohn niemals etwas ausschlägt? Weißt du, dass die beiden so eins sind, dass alles, was Jesus bittet, der Vater immer Ja sagt? Das ist vielleicht eine neue Offenbarung für dich. Und ich weiß, dass Jesus niemals etwas bitten würde, was dem Vater nicht gefällt. Die sind eins. Und Jesus, sein Job ist, er steht vor dem Vater für dich und sagt, guck mal, der Stefan, die Melli, der Rainer. Und der Papa sagt, Jesus, mach, ich vertraue dir, du kannst das. Du in ihm, du schaffst das. Er ist ein Überwinder. Er ist stärker, als die Welt ist. Und Jesus weiß, dass wir in dieser Welt Angst haben. Er sagt, sei getrost. Sei getröstet, heißt es. Lass dich trösten. Ich habe die Welt überwunden. Amen. Ich habe manchmal oder schon öfters Dinge erlebt, wo ich manchmal an Gott zweifle. Wo ich sage, Vater, warum lässt du das zu in meinem Leben? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich verstehe nicht, warum so böse Dinge an mich herangetragen werden oder warum ich solche Dinge erlebe. Ich habe Zeiten gehabt, wo ich lange Zeit immer mit Gott gekämpft, gehadert habe, mich beschwert habe, gerungen habe, aber ich merke immer, das ist eine Sackgasse. Ich komme da nicht weiter. Wenn du Gott anklagst, er wird immer gewinnen. Es wird immer so sein, dass du entweder da drin bleibst und dir geht's schlecht, oder du gehst zurück, wo du in die Sackgasse gefahren bist und sagst, Papa, es tut mir leid. Mit dir kann niemand rechnen. Und wenn du noch nie Probleme hattest, dann zweifle ich an, dass du Christ bist. Wenn du noch nie mal irgendwie einen Kampf hattest mit dem Vater, ob es wirklich alles gut ist, was er sagt und macht, dann bezweifle ich, ob du richtig brennst. Weil wenn du mit Gott gehst, wenn du mit Jesus gehst, da kommen Wüstenzeiten. Da kommen Wüstenzeiten. Und dann merkst du, wow. Und das merke ich jetzt immer schneller und immer öfter, und Gott sei Dank. Ich merke, das ist Teil von dem Plan Gottes. Es geht nicht um die Menschen, die einem verletzen. Es geht nicht um die Menschen, die einen verlassen. Es geht nicht um die Menschen, die einem wehtun. Es geht nicht um den Arbeitgeber, der dich sagt, ja, sie kriegen Festvertrag und dann wirst du doch entlassen. Alle möglichen Umstände dienen dazu, deinen Charakter zu schleifen. Das ist genau das, was Stefan gesagt hat. Haben wir da Lust dazu oder nicht? Ich habe noch keinen getroffen, der Hurra geschrien hat, nicht mal ich selber. Oder ich am allerwenigsten. Aber wenn wir dann durch sind, ich war früher ein sehr impulsiver Mensch. Es konnte passieren, dass ich dir eine geklatscht habe, schneller als ich überlegt habe. Ich war früher sehr aggressiv, wie so ein Pitbull. Manchmal habe ich auch provoziert, in der Disco oder so, habe ich gehofft, dass irgendwie eine Schlägerei entsteht, einfach um meine Aggressionen abzubauen. Wo kamen die her? Von Selbsthass, von Hass auf alle anderen, alle. Und wenn dann einer blöd geguckt hat, dann ist es passiert. Und wo ich mich bekehrt habe, war das immer noch in mir, dieser Charakter war immer noch da. Ja? Und damals habe ich in der Möbelfirma gearbeitet, 89, und da hatten wir so einen Ossi gekriegt mit dem Trabi. Und dann hat er gesagt, er verkauft den Trabi. Sei ja, was willst du denn dafür? 100 Mark. Sei ja, und? Sei Versicherung, Steuer, ja, alles noch 2 Wochen gültig. Na, ich sag, du, den kaufe ich. 100 Mark, Trabi, geil. Ich bin noch nie Trabi gefahren. Sagt, da musst du immer einen Benzinhahn zumachen, wenn du parkst. Ich das Ding gekauft, zur Bärbel gefahren an die Arbeit. Sei Bärbel, komm mal raus. Ihr damaliger Friseurmeister, was stinkt denn da so? Dann bin ich wieder weggefahren, stehe an der Ampel, aus. Denke ich, ach du Kacke, was ist jetzt kaputt? Und hat er noch zu mir gesagt, Gernot hieß der, nicht länger als so paar Mal äugeln, sonst ist die Batterie leer. Ich so, Ampel wird grün, Ampel wieder rot. Ich, Ampel wird grün, Ampel wieder rot. Ich, auf einmal klopft's an die Scheibe. Ich drehe die Scheibe runter. Ihr scheiß Ossis, hier ist der Westen, wenn ihr zu blöd zum Fahren seid, verpisst euch. Bei grün wird hier gefahren. Ich so, nü, nicht wahr, du. Hochgedreht, ich so, oh Herr, hilf mir, warum geht die Karre nicht mehr? Benzinhahn, so, bing. Ich so, oh, Benzinhahn. Rauch hinten raus, weggefahren. So, ich komme zurück zur Firma und zur LKW-Fahrer. Der hatte so eine Narbe übers ganze Auge hier, übers ganze Gesicht. Was der gemacht hat, weiß ich nicht. Und vor dem hatten alle Angst. Ich war frisch in der Firma. Der wollte den Trabi kaufen, hat aber nicht. Den habe ich nicht gekauft. Und dann alles so, du hast einen Trabi gekauft. Wenn der kommt, der macht dich alle. So, wir werden mal sehen, wer hier wen alle macht. Er war ja frisch von den Rockern noch. Ein bisschen was habe ich schon noch drauf gehabt. Und dann kam der so in die Firma rein. Wo ist denn der? Und durchs ganze Lager geschrien. Und dann habe ich so meine Faust auf den Rücken. Ich sage, Jesus, ich weiß, du bist heilig und du liebst mich, aber ich muss den jetzt umblasen. Da kam der wie schnurstracks auf mich zu. Und ich sage, Jesus, tut mir leid. Ich gebe dem voll auf die 12. Der macht nicht den Ersten. Den Ersten mache ich. Und ich wollte gerade so ausholen und dem eine zentrieren. Ja, ich habe ja damals noch Kampfsport gemacht, versteht ihr? Und er kam auf mich zu, wirklich so aggressiv, ich kenne das. Und ich sage, Jesus, ich war gerade so, Jesus, ich entschuldige mich zum dritten Mal, aber jetzt knallt's. Und ich wollte gerade so einen Bumm geben, steht er vor mir, ey, du hast einen Trabi gekauft, gell? Ich so, ja, ist okay. Und läuft weg. Und so die ganze Firma und ich auch so, Was war denn jetzt das? Wisst ihr, was das war? Es war Gottes Gnade. Es war Gottes Kraft. Ich habe es nicht gewusst. Wie soll ich mit umgehen? Ich habe echt gedacht, jetzt passiert, aber ich wusste eins, hauen lasse ich mich von dem nicht. Und die ganze Firma, was hast du mit dem gemacht? Sag ich, gar nichts. Ich bin da zu meinem Hauskreisleiter, ich war 2 Wochen gläubig oder so, oder 3. Hab ich gesagt, ja, ich stelle, das war der Heilige Geist, der macht das nicht so. Der Heilige Geist, okay. Okay. Alles klar. Wisst ihr, wir sind manchmal in der Welt, voll in der Welt, aber Jesus ist bei uns. Selbst wenn du von nichts eine Ahnung hast, ist Jesus bei dir. Aber wie viel mal mehr ist er bei dir, wenn du Ahnung hast? Und wisst ihr, manchmal kam das immer noch so in mir hoch und ich habe gemerkt, oh, der alte Thomas. Das, wenn ihr alt sagt, ich kenne das von früher, wurden meine Halsschlagadern dick, dann meine Ohren glühen und dann ging's ab. Das geht nicht mehr mit Jesus. Da musst du erstmal, da brauchst du eine Weile, bis du merkst, das ist nicht mehr dran, das Programm. Du bist jetzt ein Bürger eines anderen Reiches. Versteht ihr? Und die Aggression muss wohin? Raus. Ist nicht mehr Teil meiner Christusnatur. Aber die neue Christusnatur war noch nicht etabliert genug, damit ich sie verstanden habe. Der alte Thomas war noch stark etabliert. So, was ist der Prozess, den Gott vor sich hat mit dir? Den alten Thomas raus und den neuen etablieren. Versteht ihr? Was passiert, wenn du heute noch zornig wirst? Ist die Salbung. Aber ich sage nicht von wo. Ist eine irdische Salbung vielleicht. Eine dämonische, aber nicht mehr Christus. Amen. Wir dürfen dem Zorn keinen Raum mehr geben, sondern wir müssen Gott vertrauen. Hätten wir noch manchmal Lust, unsere Rache einzufordern? Oh Herr, ich habe gesündigt, sei mir Sünder gnädig. Aber der Martin, der Arsch, dem gibst du einen am Sonntag wieder. Hast gesehen, Herr? Mit dem Maß, wie du misst. Wieso soll Gott dir Gnade geben und den Martin bestrafen? Geht doch nicht, oder? Und je mehr wir das begreifen, desto mehr werden wir offen und willig und sagen, Herr, vergib dem Martin, gib ihm Gnade, ich vergib ihm auch und vergib mir. Und du bleibst in diesem Frieden. Die Woche habe ich eine Predigt gesehen vom russischen Prediger, der relativ gut Deutsch konnte. Am Anfang habe ich mich aufgeregt. Was labert er die ganze Zeit für ein Zeug? Die ganze Zeit redete er von Gottes Shalom. Dann musst du ein Gottes Shalom sein, bist du ein Gottes Shalom. Das heißt von meinem Fenster, Shalom, Shalom, Shalom. Ja, was anders drauf, Shalom, Shalom. Dann, wie komme ich in den Shalom? Was redet er für ein Zeug? Habe ich weggezappt, der Heilige Geist schallt zurück. Ich wieder weggezappt, der Heilige Geist schallt zurück. Dann bin ich zurück, habe ich gedacht, ja, was redet er eigentlich? Und dann sagt er, wenn du nicht da bist, wo Gott dich haben will, bist du nicht im Shalom. Ich dachte, ja, klar, Klugscheißer, komm mal vorbei, ich erzähle was. Aber wenn du dann runterkommst, wenn dein Thomas, dein Fleisch, kennt ihr das? Runterkommt und du sagst, Schnauze. Und da habe ich gesagt, jetzt höre ich mal zu, was der sagt. Und da habe ich gedacht, ja, der Mann hat recht. Was ist dieser Shalom, dieser Frieden Gottes, wo du im Frieden drin bist, wo es dir wohl geht, wo es dir gut geht? Wir sind allzu oft getrieben und angetrieben und wollen da wurscheln und hier wurscheln oder manche wollen gar nichts mehr machen. Die ziehen sich zurück in ihr Loch und sagen, oh Erde, fall auf mich. Diese Zeiten kennen wir alle. Aber sind wir in diesem Shalom, in diesem Frieden Gottes? Ich glaube, Jesus war in diesem Frieden. Weißt du, wo du das siehst? Als er im Boot schläft. Ein Sturm, ein 12-15-Mann-Boot, es war damals ein Vermögen wert, dieses Boot, und es stürmt und eine Welle bringt 500 Liter rein und die Jungs tun mit dem Eimer so 10 Liter Weiß wieder raus. Und Jesus macht was? Der pufft, der schläft. Und nach einer Stunde schaufeln und Eimer rummachen, merken die Jünger, vielleicht könnten wir den Idioten da mal aufwecken. Der Arsch, der da schläft. Der dumme Sack, der nicht hilft beim Schaufeln. Ich bin jetzt mal ganz antireligiös. Natürlich haben sie das nicht gesagt. Sie sind hin und haben gesagt, Meister. Das liebe ich in der Bibel, wenn sie sagen, Meister. Das ist eigentlich ey, du Depp, aber auf religiöse Art. Meister. Meister, guck dir mal die Situation an. Weißt du, was ich glaube? Das Boot hätte nicht untergehen können, selbst wenn es vollgelaufen wäre mit Wasser. Warum? Weil Jesus mit drin ist. Weißt du, dass du nicht untergehen wirst, auch wenn dein ganzes Leben voll mit Wasser läuft? Aber weil Jesus drin ist, kannst du nicht untergehen. Du kannst nicht untergehen. Da müsste Gott vor die ganzen himmlischen Herrscher und alle Heiligen, die schon im Himmel sind, hintreten und sagen, Jungs, seit heute haben wir ein Problem. Heute 12 Uhr, Thomas, sein Boot ist abgesoffen in Heidelberg. Wir haben es nicht gepackt. Es ging nicht. Meine Power war nicht groß genug. Glaubt ihr, dass das passiert? Niemals. Niemals. Aber ich weiß, wie wir sind. Ich auch. Manchmal sind so Situationen, da bist du am Verzweifeln. Da bist du am Schreien und du denkst, noch eine Welle, noch eine Welle. Gott hat mir mal gesagt, der Wind steht für die unsichtbaren Mächte. Und die produzieren die Wellen. Das Meer selber hat keine Wellen. Wisst ihr das? Die Wellen kommen nur durch Wind. Oder durch ein Erdbeben. Aber das ist ja Ausnahme. Aber die eigentliche Wellen kommen nur durch den Wind. Und die Wellen türmen sich manchmal 10 Meter hoch auf und klatschen über dein Leben. Und dann Gott sagt, schau dir mal an, was ist ein Wasser? Ist ja keine Wand aus Steinen, sondern ist Wasser, was über dir zusammenbricht. Aber es bringt dich ja nicht um. Versteht ihr? Und manchmal sind so Wellen, die da in dein Leben bringen, wo du denkst, jetzt ist alles vorbei. Das ist aber nur Wasser. Er hat ja keine Waffe, die geschmiedet ist. Aber manchmal haben wir das Gefühl, wir ertrinken. Kennt ihr das? Wo du denkst, oh. Und da habe ich gedacht, wow, was für ein tolles Bild. Er kann nur ein paar Wellen machen. Ein paar Wellen in deinem Leben. Aber er kann dich nicht ersaufen. Das ist das Fantastische, dass Gott seine Hand komplett über dich hält. In Johannes 14, Vers 6 brauchen wir nicht aufschlagen. Da steht, niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Er ist der Weg. Das muss uns so klar sein, dass Jesus der Weg ist. Und wisst ihr, er benutzt Menschen. Er benutzt Menschen, um dir finanziell zu helfen, weil im Himmel steht keine Gelddruckmaschine. Es gibt ein Zeugnis, ein wahres Zeugnis vom Millionär, der holt jeden Monat einen Betrag X von der Bank. Dann teilt er das auf, wie der Heilige Geist ihm das sagt, und tut es in Umschläge und legt es auf seinen Küchentisch. Nachts kommen Engel und holen das Geld mit den Umschlägen. Das ist eine wahre Geschichte. Und das macht er seit Jahren. Und dann verteilen die das auf der ganzen Welt an Leute, die das Geld brauchen. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass es so Menschen gibt, die sagen, ich investiere mein Reichtum ins Reich Gottes. Und Gott weiß, was braucht. Ein Umschlag mit 10.000 Dollar, einen mit 5 Dollar, was auch immer der Heilige Geist ihm sagt. Und jeden Morgen sind die Umschläge weg. Gott braucht solche Leute. Er kann ja nicht Geld drucken, das wäre illegal. Das wäre nicht echtes Geld. Das wäre illegal. Da habe ich gedacht, was eine verrückte Geschichte. Und dann höre ich so Zeugnisse, Jahre später in der Gemeinde, wo eine Frau sagt, ich habe gebetet, ich habe nichts mehr zu essen gehabt, alleinerziehend, 2 Kinder und ich sitze in der Gemeinde, habe meinen letzten 5 Dollar gegeben und dann mache ich mein Geldbeutel auf, ist so ein Bündel Geld drin, keine Ahnung, wo das herkommt. Da habe ich gedacht, jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Schwubbelibub, schwubbelibab. Amen. Das hört sich vielleicht verrückt an, aber Gott braucht Menschen, um dich zu segnen. Amen. Ich habe es letzte Woche gedacht, wo wir Stefan und Ramona gedient haben. Zuvor haben sie mir und Bärbel gedient. Manchmal denke ich so, sind wir hier der Club der Bekloppten. Ich habe Probleme, der betet für mich, der hat Probleme, dann bete ich für ihn. Und dann beten wir uns gegenseitig und dann laufen wir raus. Und wenn das einer mitkriegt, dann die haben nicht alle Latten am Zaun, die Christen, habe ich gelernt. So könnte man denken, wenn man fleischlich denkt. Aber weißt du, was Gott braucht? Er braucht dich und er braucht mich. Und er braucht uns füreinander, wo ich für dich diene oder dir diene und du dienst mir. Ist das wahr? Und ist das Trainingsfeld? Wir brauchen das. Wir müssen einander dienen. Und das ist gut, weil da werden wir geschliffen und da werden wir trainiert. Und es ist nicht bekloppt, das ist absolut wichtig und notwendig. Es passiert vielleicht sogar zu wenig manchmal, wo wir füreinander einstehen, wo wir füreinander beten. Deswegen habe ich für euch vorhin einander segnen lassen. Nicht, weil mir langweilig ist, sondern weil ich weiß, es bewirkt was in dir. Die Scheu fällt weg. Ich war letzte Woche echt begeistert. Stefan hat es mir auch gesagt. Wenn ich Stefan sage, Ramona auch, Bärbel auch, ihr wisst schon Bescheid, ne? Muss nicht immer alles 100-mal erklären. Wo wir gesagt haben, wow, ihr habt letzte Woche gebetet, weil wir den Kreis gemacht haben, wo ich eine Power gespürt habe vom Himmel, wo ich dachte, die habe ich nicht alleine produziert. Die war von euch allen. Und die beiden haben empfangen. Und wisst ihr, was da weggeht? Da geht eure Scheu weg, da geht eure Angst weg zu beten. Ja, wenn der Thomas betet, dann. Nee, meine Stimme ist eine Stimme eines Sohnes beim Vater. Nicht mehr, nicht weniger. Deine Stimme ist die Stimme eines Sohnes beim Vater oder einer Tochter beim Vater. Nicht mehr, nicht weniger. Der Vater hört nicht mehr auf dich wie auf mich. Versteht ihr? Und wenn wir das begreifen, dann merken wir, was für eine Power wir haben. Wir überlegen nicht, wer kann jetzt kommen, sondern wir sagen, ich, Herr, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Amen. Römer 14, Vers 7, ab Vers 7. Unfassbar, was Paulus hier wieder schreibt. Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Keiner von uns lebt für sich oder alleine und keiner stirbt alleine. Keiner stirbt umsonst. Keiner lebt umsonst, keiner stirbt umsonst. Versteht ihr? Das ist nicht so wie Menschen in der Welt. Jesus hat mal gesagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Als ihnen eine Beerdigung wichtiger war als Jesus, sagt Jesus, lass die Toten ihre Toten begraben. Mit anderen Worten, es ist wichtig, dass du da bist, wo Jesus ist. Jesus ist mit dir. Keiner lebt und stirbt sich selber. Nächster Vers. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Das sollten wir tun. Leben wir, so sollten wir dem Herrn leben. Amen. Den Herrn fragen, Jesus, was ist heute dran, was ist heute wichtig? Welchen Menschen willst du heute über mein Leben schicken? Wer darf sich heute bekehren durch mich? Wo darf ich Lautsprecher und Musik sein? Wo kann ich jemand segnen? Wo kann ich jemand helfen? Wo kann ich jemand ermutigen? Jesus, wo ist jemand, der gerade betet und sagt, Gott, wenn es dich gibt, dann schick mir jemand. Oder drehen wir uns immer um unsere Sorgen? Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Halleluja. Was kann da noch kommen? Was kann noch passieren? Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Paulus sagt mit anderen Worten, hey, entspann dich, chill, komm in die Ruhe des Herrn, komm in den Shalom. Ob du lebst oder stirbst, ist wurscht, du bist beim Herrn. Ob du lebst oder stirbst, ist egal, Gott ist bei dir. Es kann dir nichts mehr passieren. Dein Name steht wo? Im Buch des Lebens, Halleluja. Und im Himmel gibt es kein Radiergummi. Kannst dich entspannen. Was da steht, steht da. Und das darf niemand entfernen. Amen. Halleluja. Nächster Vers. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tode und Lebende der Herr sei. Halleluja. Jesus ist der Herr. Nicht Buddha, nicht Mohammed, nicht irgendeine Lehre, sonst was, sondern Jesus ist der Herr. Amen. Und dazwischen gibt es nichts. Das ist so wichtig für uns, dass wir es begreifen in der Tiefe und auch nicht mehr vergessen. Amen. Ich möchte euch noch ein paar kleine Bibelstellen geben über den antichristlichen Geist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr schon mal was davon gehört habt, vom antichristlichen Geist. Der antichristliche Geist ist genau der Gegenpart vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist eine Person, der antichristliche Geist ist eine Person. Der Heilige Geist ist vom Himmel, der antichristliche Geist ist aus der Hölle. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus immer. Er macht immer Jesus groß. Und der antichristliche Geist macht immer das Böse groß, macht immer Satan groß, in welcher Form auch immer. Okay? Und dieser antichristliche Geist, der ist schon in der Welt, von Anfang an, sagt die Bibel. Und er sucht, wo er Raum bekommt. Er sucht da, wo er hineinkommen kann. Und dieser antichristliche Geist hat eine Aufgabe, das ist seine Hauptaufgabe aus der Hölle, seine Hauptaufgabe von Satan, ist immer Christus wegzumachen. Okay? In den großen Kirchen siehst du das, du kannst eine große Kirche bauen, du kannst einen Dom bauen, alles okay, der Teufel hat kein Problem. Aber wer, du bringst Christus hinein. Jesus ist auch okay. So als Baby bei Maria. Ja? Aber nicht auferstanden, nicht der Auferstandene. Deswegen hängt er immer noch am Kreuz bei denen, obwohl er auferstanden ist. Okay? Das all das ist eine Frucht aus diesem antichristlichen Geist. Und dieser antichristliche Geist arbeitet immer gegen Jesus, egal wo. Und er arbeitet auch gegen dich, egal wo. Er will dich stoppen, er will dich mundtot machen, er will deine Emotionen bekommen, er will dich töten, wo er nur kann. Und der Heilige Geist, seine Aufgabe, habe ich gerade gesagt, ist was, wer weiß es noch? Jesus groß zu machen. Der Heilige Geist macht immer Jesus groß. Sobald du den Namen Jesus bekennst, stellt sich der Heilige Geist dazu. Schon mal erlebt? Wenn Jesus groß gemacht wird, kommt die Salbung. Wenn Jesus die Ehre bekommt, kommt die Salbung. Die Gegenwart Gottes. Heilungen passieren automatisch, wo Jesus groß gemacht wird. Wenn Jesus gepredigt wird, ist der Heilige Geist da. Und sobald Religion hineinkommt, dieser antichristliche Geist, der separiert, ist der Heilige Geist weg. Okay? Wenn eine Kirchenmitgliedschaft wichtiger wird als ein brennendes Herz für Gott, ist immer der antichristliche Geist. Okay? Die Bibel sagt, du kannst mit Gott reden, er ist dein Vater, du kannst ihm alles sagen. Der antichristliche Geist sagt, nein, du brauchst einen Mittler. Du musst zum Pfarrer gehen und deine Sünden bekennen. Musst du deine Sünden bei mir bekennen, damit sie vergeben werden? Nein. Gott sei Dank. Ich habe schon genug Ärger am Hals. Seht ihr, wo der Heilige Geist ist, ist was? Freiheit. Heilige Geist führt dich immer in die Freiheit. Der antichristliche Geist führt immer in Knechtschaft. Okay? Und dieser Geist ist am Wirken und er nimmt zu in einem exorbitanten Maß in dieser Zeit, in der wir leben. Die Finsternis nimmt zu in einem Ausmaß wie noch nie zuvor. Der Heilige Geist stellt sich zur Braut wie nie zuvor. Okay? Und es ist wichtig, dass wir das wissen, sonst könnten wir Angst bekommen oder verzweifeln. Das tun wir nicht, weil wir halten fest, wir sind tief verwurzelt in Christus. Okay? 1. Johannes 2, Vers 18. Ein Tag ist vor Gott wie 1000 Jahre, 1000 Jahre wie ein Tag. Erinnert ihr euch? Also, ist eine Stunde. Okay? In Gottes Zeitrechnung. Lest, was hier steht. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Wir leben in der letzten Stunde aus Gottes Sicht. Eine kleine Weile, dann komme ich wieder. 2000 Jahren. Aus Gottes Sicht ist es Peanuts. Aus unserer Sicht, okay? Kinder, es ist die letzte Stunde. Das heißt, aufpassen, euch vorbereiten, der Bräutigam kommt. Ja, nicht einkaufen gehen, nicht rumrennen, sich verzetteln, sich fokussieren, der Bräutigam ist nah. Amen. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, wer ist der Antichrist? Der Antichrist wird ein von Satan gesalbter Politiker sein, der auf die Weltbühne tritt, sofort nach der Entrückung. Die Gemeinde wird entrückt, das haben wir schon alles geklärt, brauche ich nicht mal von den Babysachen erzählen, oder? Die Gemeinde wird entrückt, Christus entgegen und in dieser Stunde tritt der Antichrist auf. Er wird sagen, die Außerirdischen haben die Menschen entführt. Jeder Film, den ihr seht, geht in die Richtung. Satan bereitet die Welt schon vor für die Entrückung der Christen. Wisst ihr das? Ist interessant. Ich habe neulich ein Buch gesehen von esoterischer Lehre. Da gibt's irgend so einen Oberguru, der das vor hunderten von Jahren geschrieben hat. Und da steht drin, dass am Ende der Zeit wird der Geist so und so die bösen Menschen von der Erde wegnehmen und nur die Guten bleiben übrig. Habe ich gedacht, interessant. In der Esoterik bereitet schon Satan seine Leute vor. Er wird die Bösen wegnehmen. Was haben wir gelernt? Wir leben in einer Zeit, wo Böses gut und Gutes böse genannt wird. Okay? Und dieser Politiker wird auftreten in der Macht Satans. Er wird Zeichen und Wunder tun. Er wird verwundet werden, er wird sterben und dann wird er auferstehen. Er imitiert jedes Wunder von Jesus nach. Er wird eine Weltreligion schaffen, er wird eine Weltwährung schaffen. Und eine Weltarmee. Und alle Herren dieser Welt werden ihm dienen. Und dann wird der Tempel in Jerusalem stehen und er wird sich in diesen Tempel reinsetzen. Ich habe euch vor ein paar Wochen erzählt, dass diese Kuh geboren wurde, die weniger als 4 falsche Haare hat. Könnt ihr euch erinnern? Der Tempel in Jerusalem ist schon komplett vorbereitet. Er liegt schon seit 30 Jahren fertig. Jedes einzelne Detail, jeder Stein ist behauen. Die müssen ihn nur noch zusammensetzen. In einem Jahr ist es erledigt. Also ihr seht, wie weit wir in der Endzeit sind. So, und hier heißt es, dieser antichristliche Geist war schon da. Ihr seht es mit den Mormonen. Der die Mormonen gegründet hat, hat eine eigene Mormonenbibel geschrieben, damit sie von wo weg sind? Von Christus. Ja, die Zeugen Jehova haben ihr eigenes Buch geschrieben, eine eigene Bibel. Wo sind sie? Von was sind sie komplett weg? Von Christus. Jesus ist okay, Christus nicht. Christus ist der Gesalbte, okay? Deswegen am Anfang sagt, wo ich euch die Bibelstelle gezeigt habe mit Johannes dem Täufer, das ist das Lamm Gottes, das. Nicht die Mormonen, nicht die Zeugen, nicht die, nicht das, nicht jenes, auch nicht die Freikirche, auch nicht die Charismatiker sind das Heil. Sondern wer alleine? Christus. Okay? So wichtig. Du musst dein Glauben auf Christus bauen, nicht auf einen Menschen, nicht auf eine Organisation, nicht auf eine Gemeinde. Und dieser antichristliche Geist wirkt schon in der Welt, aber er wird noch aufgehalten, das lesen wir gleich, nämlich von dir und von mir. Von deinen und meinen Gebeten wird er aufgehalten. Es sind schon viele Antichristen gekommen. Und der größte Antichrist, der jemals kam, bis zu dem richtigen Antichristen, war Mohammed, der den Islam gegründet hat. Denn das ist der antichristlichste Glauben, den es überhaupt gibt. Es geht nur darum, dass Gott keinen Sohn hat. Ist die ganze Lehre vom Islam auf einen Satz begrenzt. Gott hat keinen Sohn. Ja, wer ist denn das? Jeder Geist, der nicht Christus bekennt, Amen, ist nicht von Gott. Halleluja. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. 1. Johannes 2, 22. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Seht ihr das? Hab's euch gerade gesagt. Dieser Geist leugnet, dass Jesus der Christus ist. Auf Phoenix kommt seit, kennt ihr den Fernsehsender Phoenix? Da kommt so History immer, Geschichtsdinger. Da gucke ich jetzt seit 2 Jahren, immer wieder gucke ich rein, aber ich reg mich so auf. Jesus ist nicht wirklich am Kreuz gestorben, er war nur scheintot. Er hat dann Maria Magdalena geheiratet, sie sind nach Frankreich gezogen und hatten viele Kinder. Das kommt auf Phoenix seit 2 Jahren ununterbrochen, lehrt der antichristliche Geist die Menschen. Und wenn sie das glauben, sind sie was? Verloren. Wenn ein Salz nicht mehr salzt, weil du nicht daran glaubst, nützt dir das Salz nichts. Was nützt dir Christus, wenn du denkst, er ist gar nicht gestorben? Auch im Islam ist Jesus nicht gestorben. Es war ein Doppelgänger, der am Kreuz hing, nicht Jesus selber. Merkt ihr, wie das in eine Richtung geht? Den Menschen, den Christus wegzunehmen? Warum mache ich mir die Mühe, euch das alles zu lernen, auch wenn es heute Morgen brutal heiß ist? Weil ich weiß, ihr müsst es wissen. Du musst es wissen. Kennt ihr Erwin Rommel? Erwin Rommel war ein General im Zweiten Weltkrieg, den nannte man den Wüstenfuchs. Das war sein Spitzname gegeben von den Engländern. Er hat mit 10% von den Panzern und mit 10% von dem Material hat er ständig die Engländer besiegt und ausgetrickst. Und er hat ein Buch geschrieben über den Panzerkrieg und über Artillerie und andere Sachen. Sein Gegenüber war der Montgomery, britischer General. Der Rommel hat den dauernd ausgetrickst. Und die haben immer irgendwie, die haben Feuer brennen lassen, da sind sie hintenrum über die Berge entwischt, dann kamen die Engländer und dann waren da nur ein paar Feuer, die Deutschen waren weg. So ging das ständig über Jahre. Bis zu einem Tag, wo ein Engländer das Buch erbeutete, was Erwin Rommel über den Krieg und Kriegstaktik geschrieben hat. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Geschichte weitergeht? Es wurde übersetzt ins Englische. Montgomery hat dieses Buch verzehrt und er wusste genau, wie sein Gegner tickt. Ab da war vorbei und dann haben sie den Krieg in Afrika verloren. Verrat. Taktik, den Gegner kennen. Das ist das, was eine Armee braucht. Deswegen wurde der CIA gegründet, KGB und wie sie alle heißen, Auslandsgeheimdienste. Je mehr ich über meinen Feind weiß, desto mehr kann ich ihn einschätzen. Und dann bin ich vielleicht irgendwann einen Schritt ihm voraus und kann ihn vernichtend schlagen. Warum schreibt die Bibel unfassbar viel über den antichristlichen Geist? Die meisten Christen wollen das gar nicht hören, ich weiß. Einer hat mal zu mir gesagt, das ist so ein trockenes Thema, das interessiert mich nicht. Predig doch mal über die Liebe. Also das ist Liebe, wenn ich dir das sage, was auf dich zukommt, was in der Bibel steht, oder? Der antichristliche Geist ist der lügt, ist einer seiner wichtigsten und Hauptaufgaben ist Lüge. Wenn du die Presse anschaust, Fernsehsendungen, Nachrichten, über 90% ist alles gelogen, betrogen und so weiter. Und das wird gefördert. Es ist alles auf seine Mist gewachsen. Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Den Vater und den Sohn. Hier steht nicht Gott. Er leugnet nicht Gott. Die Juden glauben an Gott. Die Moslems glauben an Gott. Seht ihr das? Aber es ist der Vater und der Sohn. Wenn es keinen Vater gibt, gibt es keinen Sohn. Wenn es keinen Sohn gibt, gibt es keinen Ihr habt's verstanden. Halleluja. Das ist, was dieser antichristliche Geist lehrt. Und wenn du das schmecken tust, irgendwo in einem Buch, in einer Lehre, in einer Predigt, dann pass auf, dass diese Färbung dich nicht übernimmt. Ein paar wenig Tropfen, ein Tropfen Öl verseucht 100.000 Liter Wasser. Ungenießbar, nicht mehr trinkbar, giftig. Und so ist manchmal mit dem Teufel. Ein kleiner Tropfen macht alles giftig. 1. Johannes 4, Vers 3, jetzt gebe ich Gas. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht, was steht da? Von Gott. Und das ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde. Und er ist jetzt schon in der Welt. Es ist gut möglich, dass dieser antichristliche, diese Person schon lebt. Wir kennen ihn noch nicht. Er ist noch nicht mit seiner Macht gesalbt. Er ist noch nicht in Erscheinung getreten. Jesus fing erst an zu dienen, wo er 30 Jahre alt war. Ihr wisst, bei den Juden darf ein Mann erst predigen ab 30 Jahre. Deswegen hat Jesus so lange warten müssen, sonst hätte ihm gar keiner zugehört. Bis zu 30 Jahre ist Jesus nicht in Erscheinung getreten. Obwohl der Sohn Gottes da stand und Stühle schnitzte, hat ihn keiner erkannt. Richtig? Stell dir mal vor, du sitzt auf dem Stuhl, den hat Jesus gebaut. Und der wäre heute bei Sotheby's Millionen wert. Sie suchen ja bis heute den Heiligen Gral. Den gibt's ja gar nicht, aber ist ein anderes Thema. Okay? Aber stell dir das mal vor. Und dieser Antichrist kann schon leben. Wir wissen nicht, vielleicht ist er 15, vielleicht ist er 20, vielleicht ist er 30, 40. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Ich glaube nicht, dass er so alt ist, aber ich denke, er ist noch relativ jung. Und er wird in der Macht Satans auftreten und große Zeichen und Wunder tun am Himmel, sichtbar für die Menschen. Die nicht in Christus verwurzelt sind, ich zeige euch gleich noch eine wichtige Bibelstelle, die werden ihm glauben und werden ihm nachlaufen. Auch viele Christen werden ihm nachlaufen, weil sie nicht in Christus verwurzelt sind, weil sie Namenschristen sind, weil sie sich nie beschäftigt haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte jeder Deutsche hatte Mein Kampf zu Hause stehen. Ja? Alle hatten Mein Kampf zu Hause, weil die mussten. Aber wisst ihr, wie viel denn gelesen haben? So gut wie keiner. Da stand alles drin, was er vorhat. Nach 45 haben sie alle gesagt, ja, wir wussten das doch nicht. Das haben doch ich nicht gewusst. Nein, ist nicht wahr. Weißt du, am Ende der Zeit werden auch viele sagen, ja, habe ich doch nicht gewusst. Und der Vater wird sagen, ich habe dir die Bibel geschenkt. Ich habe dich in einem freien Land auf die Welt kommen lassen, wo du in Ruhe hättest lesen können. Wo dich niemand verfolgt. Viele werden sagen, ja, aber dann wird's vielleicht zu spät sein. Ich hoffe nicht. Amen. Okay, 2. Johannes, Vers 7. Das ist nur ein ganz kurzes Kapitel. 2. Johannes 7. Okay, viele Verführer sind in die Welt ausgegangen. Ein Lügner, ein Verführer und gegen Christus und gegen den Vater. Speichert ihr das ab, bitte. Okay, sind ausgegangen, die nicht bekennen, und das können die nicht, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Mit anderen Worten, dass Jesus Mensch geworden ist. Diese Geister und diese Menschen können nicht bekennen, dass der Sohn Gottes Mensch geworden ist. Und das ist ja die Voraussetzung dafür, damit er dich erlösen konnte. Dass er Mensch geworden ist, okay? Das ist der Verführer und der Antichrist. Wichtig. Der Verführer und der Antichrist. Okay? Wenn du ihm nicht auf den Leim gehen willst, musst du diese Dinge verstanden haben. Wir können auch gerne mal samstags ein Seminar machen, wenn ihr Lust habt, wo wir das vertiefen, wo wir auch Fragen stellen können, wo wir tiefer in das Thema noch hineingehen, wenn es der Herr will. Okay, Zusammenfassung. Der antichristliche Geist arbeitet mit Lüge. Er bringt Streit, auch in der Theologie. Das liebt er vor allem, die Christen zu trennen durch Theologie, durch Meinungen. Da können 10 Punkte sein und 9 sind sie übereinstimmend. Und mit dem einen, wo sie nicht übereinstimmen, gehen sie in den Krieg die nächsten 30 Jahre und bekriegen sich gegenseitig, ganze Gemeinden und so weiter. Anstatt zu sagen, das, was uns verbindet, ist so viel mehr als das, was uns trennt. Aber da muss man sich dafür bewusst entscheiden. Muss man loslassen. Muss man sagen, das, was mir gut getan hat, ist so viel mehr als das, was ich jetzt nicht so toll finde. Amen. Halleluja. Das gilt übrigens auch für Sünder. Manchmal sind Sünder einem super sympathisch. Aber weil sie noch nicht bekehrt sind, trennt man die Freundschaft. Wie dumm. Anstatt sie zu ziehen und dran zu arbeiten. Manipulation ist ein ganz wesentlicher Wesenszug dieses antichristlichen Geistes. Er manipuliert unheimlich gerne. Ja? Er geht zum Rainer und sagt, Rainer, der Martin, der mag dich nicht. Und dann geht er zu Martin und sagt, Martin, der Rainer, der lehnt dich ab. Und er macht eine ganze Weile. Und irgendwann treffen sich Rainer und Martin und dann sagt er, was hast du für Problem mit mir? Und Martin sagt, was will der von mir? Ich hau dir aufs Maul. Komm her, ich schau dir eine. Und bum, 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 und die klopfen sich. Und er steht nebendran und sagt, das ist toll. Finde ich super. Finde ich ganz toll. Und er sammelt Beute ein. Er sammelt Beute ein, das macht er immer. Und am Ende wissen die beiden gar nicht mehr, warum die miteinander sich geprügelt haben. Aber dann kommt er als der Heilsbringer. Wenn ihr wollt, werde ich euer Mentor. Ihr seid beide aggressiv. Ihr habt eine schlechte Kindheit gehabt. Ihr könnt mit euren Emotionen nicht umgehen. So funktionieren auch Gemeinden, Leute, die unter diesem Geist fungieren, die unter diesem Geist Seminare anbieten und sonstige Sachen. Ich weiß, da macht man sich nicht beliebt. Ich spüre auch Kräfte und Mächte hier, aber das ist mir wurscht. Ich predige weiter. Eine Bibelstelle noch, können wir noch ein bisschen? 5, 10, 15, 20, oh Gott. 2. Timotheus 2, das mache ich jetzt ganz schnell, ich verspreche es. Ab Vers 1. 2. Thessalonicher, sorry, vor lauter. 2. Thessalonicher 2, ab Vers 1. Da steht ganz viel über den antichristlichen Geist. Ich möchte, dass ihr so geschult seid, das ist mein Wunsch, dass ihr sofort spürt, das stinkt, da stimmt was nicht. Dass ihr es riecht, dass ihr hört, dass ihr spürt, da stimmt was nicht. Irgendwas ist da nicht korrekt. Das bewahrt euch vor vielem. Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, weiter, dass ihr euch in eurem Sinn nicht so schnell wankend macht noch erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollen, als sei der Tag des Herrn schon da, weiter. Lasst euch, pass auf, was hier steht, lasst euch von niemanden verführen. Okay? Wer hat den Job? Ist es mein Job für dich? Von deiner Frau? Von deinem Mann? Von deinen Kindern? Du darfst dich von niemanden verführen lassen, in keinerlei Weise. Okay? Denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbar werden, der Sohn des Verderbens ist, Antichrist. Okay? Bevor Verführung in einem riesigen Ausmaß auf diese Erde ausgegossen wird, pass auf, was hier steht, zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden. Er wird offenbart in dem Moment, wo er die Kraft Satans empfängt, wird er offenbart, okay? Vor der Menschheit. Der Sohn des Verderbens, ist das nicht interessant? Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Niemand ist verloren, außer der Sohn des Verderbens. Ist das nicht interessant? Okay, nächster Vers. Er ist der Widersacher. Was ist er? Er ist ein Widersacher. Er widersteht auch dir und mir. Er ist der Widersacher. Er ist die Kraft Satans in dieser Welt, um gegen dich aufzustehen. Okay? Es ist nicht immer Menschen, die gegen dich kämpfen. Es ist auch nicht immer deine Schwächen oder dein Versagen, die gegen dich kämpfen, sondern es ist dieser antichristliche Geist, der gegen dich kämpft. Okay? Aufpassen. Er ist ganz perfide, der sich erhebt über alles, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt. Merkt ihr, was dieser Geist vorhat? Er möchte jeden Gottesdienst vergiften. Jeden auf der ganzen Welt. Da, wo der Heilige Geist am Wirken ist. Die anderen nicht. Die hat er sowieso. Sondern die, wo der Heilige Geist wirken will, dich frei machen will, dich berühren will. Merkt ihr was? Guck mal, es kann sein, der Heilige Geist gibt mir einen Eindruck und sagt, Thomas, bete heute für Menschen, die verletzt worden sind. Jetzt kommst du rein und ich guck dich nicht richtig an oder begrüße dich nicht oder drück dich nicht, weil ich auf die Toilette renne. Jetzt bist du was, wenn du eh schon verletzt bist? Okay, versteht ihr, wie das funktioniert? Jetzt kriege ich den Impuls und sage, oh, alle Augen zu, die Verletzten, streckt mal kurz. Der Herr will was tun. Was wirst du machen, wenn du doof bist? Sorry, wenn ich so direkt bin. Du wirst nicht strecken, ganz genau. Und ich weiß, von was ich rede. Ich habe solche Zeiten schon erlebt mit einem Pastor, der mir echt auf die Nerven ging. Nee, ich strecke nicht. Bei dem Depp nicht. Da soll ein anderer kommen, der mir besser gefällt. Jetzt verpasst du den Moment. Den Moment habe ja nicht ich geschaffen. Ist auch nicht meine Kraft, ist nicht meine Heilung, ist nicht meine Idee, sondern wessen Idee ist es? Gott, der dich heilen will, der dich berühren will. Aber du streckst nicht, weil der antichristliche Geist sich überhebt über alles, was Gottesdienst ist, was Gott heißt. Versteht ihr, wie das arbeitet? Es ist ein ganz hohes Niveau, ganz böse, ganz link, ganz hinterfotzig, was deinen Fokus auf Menschen macht. Die Bibel sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Du bist nicht das Problem und ich auch nicht. Es sind die Mächte der Bosheit, versteht ihr? Okay? Dass sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott, auch das wird passieren. Er wird sich in diesen wiedererbauten Tempel in Israel setzen und sagen, ich bin Gott. Es ist immer zweideutig, was passiert. Wo ist noch der Tempel Gottes? Du bist ein Tempel Gottes. Da möchte er sich auch gerne reinsetzen, aber es ist nicht möglich, weil du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Amen. Nächster Vers. Erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Mit anderen Worten, ich habe es euch eindringlich gelehrt. Vergesst es bitte nicht. Weiter. Und ihr wisst, was ihn noch aufhält, bis er offenbart wird zu dieser Zeit. Habe ich es vorhin gesagt? Er wird noch aufgehalten. Durch was? Wer weiß es noch? Durch unsere Gebete wird er aufgehalten. Satan kann ihn nicht manifestieren, solange du und ich noch auf der Erde sind. Weil unsere Gebete halten ihn auf. Und es verlängert die Gnade für die, die noch errettet werden sollen. Seid ihr bei mir? Seht ihr, was für Vollmacht wir haben? Okay, weiter. Aber wenn wir weg sind, dann wird er offenbart werden, okay? Denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit. Nur muss der es jetzt noch auffällt, weggetan werden. Wer ist es? Wir. Sobald wir entrückt sind, hat Satan freie Bahn. Nichts hält ihn mehr auf. Weiter. Und dann wird der Böse offenbart werden. Seht ihr es? Ich habe es euch gesagt. Dann wird er offenbart werden. Am selben Tag wird er im Fernsehen kommen, auf der ganzen Welt. In Offenbarung steht, an einem Tag wird die ganze Welt es sehen. Als Johannes das schrieb, wusste der nichts von Fernsehen und Radio oder Internet. Nichts. Und er schreibt, an einem Tag wird an der ganzen Welt offenbart. Die entfernteste Insel wird ihn kennen. Wie ist das möglich? Wir heute lachen darüber, sagen, ja klar, Internet, Fernsehen. Für uns ist das alles normal. Für die war gar nichts normal damals. Dann wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus am Ende nach seiner Zeit umbringen mit dem Hauch seines Mundes. Warum? Jesus macht, weg ist er. Aber er tritt vor den Menschen auf als der Heilsbringer. Er ist ein falscher Christus, okay? Und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Jesus macht ihn weg, wenn er kommt. Wenn wir zurückkommen, siegreich mit Jesus, okay? Nächster Vers, wird gleich fertig. Ich danke euch, dass ihr so lange aushaltet. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten. Seht ihr das? Mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Er hat die Macht Satans. Und er wird Zeichen und Wunder tun. Er wird ein Redner sein, ein Charmeur, wie es noch nie war. Die Leute werden ihn anhimmeln. Die werden ihn verherrlichen. Ich habe ein Interview gesehen von drei Frauen im Dritten Reich. Die haben gesagt, oh, der Führer. Wir lieben den Führer. Und dann haben die gesagt, ja, wie sieht denn der Führer aus? Er ist groß, stark, blond. Originalaufnahme von 1937. Ich bin so vom Fernseher gesessen, habe ich gesagt, hä? Groß, stark, blond? Hä? Versteht ihr, was da passiert? Der antichristliche Geist. Er kann dich erscheinen lassen, so wie du gar nicht aussiehst. Er verblendet die Menschen. Ich zeige euch jetzt auch gleich den Schlüssel dazu, warum. In großen und lügenhaften Zeichen und Wundern weiter. Und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen. Wer geht verloren? Warum gehen sie verloren? Danke, Marion. Gott will, dass niemand verloren geht. Christus starb für wie viele Menschen? Wir haben es am Anfang gelesen. Für wie viel von der Welt? Für die ganze Welt ist Christus gestorben. Aber es gibt Menschen, die glauben nicht. Sie glauben denen mehr als uns. Es gibt heute Zeichendeuter und Magier und Zauberer im Fernsehen. Ich habe es euch neulich erzählt. Einer, der ging über die Themse, übers Wasser. Von einem Ende von der Themse zur anderen in London. Haben sie alle applaudiert. Wenn du predigst in der Bibel und Jesus ging übers Wasser, wirst du ausgelacht. Du glaubst so einen alten Scheiß. Ja, zeige mal, wie geht man übers Wasser? Die Zauberer machen alles nach. Aber uns glauben sie nicht. Und hier, mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden. Und jetzt kommt der Schlüssel. Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Und das ist einer der krassesten Sätze in der Bibel. Weil sie die Liebe zur Wahrheit, wer ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist eine Person. Jesus Christus, habe ich euch vorhin gesagt. Es gibt nur einen Weg zum Vater. Die Adresse zum Vater heißt Jesus Christus. Jesus ist der Weg. Amen. Und der Vater sagt, so lange warte ich. Hunderte Jahre, tausende Jahre. Und dann kommt der Tag, wo der Vater sagt, jetzt hole ich meine Braut zu mir. Und dann ist niemand mehr da, der die Wahrheit in sich trägt. Weil die Braut ist weg. Es wird noch religiöse Christen geben, aber die haben den Heiligen Geist nicht. Okay? Und dann kommt diese Macht über den ganzen Erdkreis. Jetzt bin ich noch mal dankbarer, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Du auch? Dass es uns nicht treffen wird. Halleluja. Und das Gute ist, dass du eine Liebe zur Wahrheit hast. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen, dass du eine Liebe zur Wahrheit hast. Und zwar in jedem Bereich. Amen. Komm, lass uns beten. Wenn du willst, darfst aufstehen, sitzen bleiben, wie auch immer. Vater, ich bete heute Morgen als Pastor der Church at the River. Auch mit dieser Botschaft, die du jetzt gegeben hast, mit dem, wo du eindringlich zu uns redest, uns ermahnst, aber auch ermutigst, uns tröstest. Vater, dass wir eine Liebe zur Wahrheit entwickeln wie nie zuvor. Vater, ich bete das für jeden Einzelnen hier, auch für die Leute, die im Internet zuhören, die die CD in die Hand bekommen, dass sie eine Liebe zur Wahrheit haben wie nie zuvor. Papa, wir hören Dinge, wir erleben Dinge, wir haben Strömungen, wir haben Meinungen. Jeder hat sein Bild und seine Erlebnisse und seine Verletzungen, seine Prägungen, seine Kindheit und was auch alles noch gibt. Aber es gibt nur eine Wahrheit und das bist du, Jesus. Du bist die Wahrheit, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus, und ich entscheide mich auch heute Morgen ganz neu und ich werde nicht müde, mich dafür zu entscheiden, dass ich eine Liebe zur Wahrheit habe. Dass alles aus mir rausgeht, was Lüge ist, alles verschwindet. Vater, ich bete dass, und ich gebe dir Erlaubnis, wenn du es willst, gib dem Vater heute Morgen auch Erlaubnis, jede Lüge aus dir rauszunehmen, jede Lüge, jede Prägung, jedes Denken, was nicht mit dem Wort Gottes, mit dem Vater übereinstimmt. Erlaube es ihm rauszunehmen. Denken, dass Krankheit oder Versagen oder Erbschuld oder DNA-Schäden in deiner Familie, all solche Dinge, die sind nicht vom Vater. Das ist eine Lüge vom antichristlichen Geist. Und wenn deine Vorfahren alle Krebs hatten, wirst du keins bekommen in Jesu Namen. Wenn dein Kindersterben war in deiner Familie, dann wirst du das nicht bekommen. Denn du bist gesegnet und Gott ist für dich. Halleluja. Vater, ich bete, dass du bei mir alles rausnimmst, was dich nicht meint. Und ich danke dir einfach, dass du mich so sehr liebst, dass es dich nicht abhält, all meine Fehler und all mein Versagen, dich nicht abhält, mich zu lieben und an mir weiterhin zu arbeiten. Und Herr, ich freue mich nicht, dass die Mächte mir untertan sind. Ich freue mich, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Halleluja. Amen.